reden wir über Geld. Der Podcast von Portfolio Concept.
Herzlich willkommen zur August-Folge unseres Podcasts. Wie schön, dass Sie wieder dabei sind. Es ist Reisezeit. Wir fliegen mit Ihnen in die USA und kümmern uns dort um Themen wie Klimawandel, KI und Kosten des alltäglichen Lebens. Und wir haben für Sie auch die neuesten Unternehmensergebnisse oder eine Einschätzung dabei. Ich bin Bianca Thomas und bei mir ist wie immer Titus Schlösser. Hallo.
Schönen guten Tag zusammen. Hallo.
Titus, wir haben es schon gesagt, mitten im Hochsommer. Sommerzeit ist Urlaubszeit. Ja, meiner liegt jetzt schon hinter mir. Ich hätte vielleicht ein bisschen warten sollen, denn jetzt beginnen die traditionellen Urlaubswochen der Baubranche, der Bauvakanzi. Ja, und da stehen die Niederlande wirklich ziemlich still. Viele sind im Urlaub, schlecht fürs Geschäft, aber so kann man auch ein paar Dinge mal aufarbeiten. Bei dir auch?
Genau so ist es. Mein Urlaub steht noch vor der Tür. Wir fahren in 2 Wochen an die Nordsee und tatsächlich nutzen wir derzeit die Zeit, wo viele Kunden unterwegs sind, um hier eine Reihe an internen Abläufen zu hinterfragen und zu verbessern.
Ja, Nordsee, das klingt natürlich toll. Und du warst auch schon in den USA. Du warst dort unterwegs. Wo genau, Titus?
Ich war für einige Tage in den USA. Ich war in Kalifornien, im Staat Colorado und in Chicago im Bundesland Illinois.
Das klingt richtig spannend, Titus. Ja, es ist schon sehr lange her, 2008, dass ich New York verlassen habe. 10 Jahre habe ich dort gewohnt und gearbeitet. 2008, da eskalierte die Finanzkrise, Titus, ne, mit der tiefen weltweiten Rezession als Folge. Was sind denn in deinen Augen die Hauptthemen, die die USA momentan umtreiben?
Ja, Bianca, mich verbindet mit den USA auch eine sehr gute Zeit in der Vergangenheit. Ich habe ja selber gute 5 Jahre drüben gelebt und aktuell beschäftigt die Amerikaner einige Themen, die ich gar nicht so sehr erwartet hätte. Allen voran der Klimawandel, bedingt durch Hitzewellen und dichten Rauch, der die Luft enorm belastet. Das Thema Iran-Konflikt ist eher ein Randthema. Es wird erwähnt, aber es ist nicht so dominant wie hier in Europa in den Nachrichten und bei den Menschen. Und ein Thema, was sehr, sehr intensiv diskutiert wird, ist das Thema Inflation. Die Preise in den USA sind in den vergangenen Jahren schon merklich angezogen. Und insofern beschäftigt es die Menschen drüben neben dem Thema KI. Das beschäftigt, glaube ich, die ganze Welt.
Das stimmt. Du, dann schauen wir doch mal auf die einzelnen Themen. Wir sind echt auf deine Einschätzungen gespannt. Woher denkst du, kommt es, dass die Amerikaner sich mit dem Klimawandel beschäftigen? US-Präsident Donald Trump, der steht ja dem Konsens zum Klimawandel skeptisch gegenüber, kritisiert Klimaschutzmaßnahmen, die schaden der Wirtschaft. Dennoch ist es für die Amerikaner ein Thema.
Es war das Nummer-eins-Thema in den Medien, rauf und runter. Und es hatte 2 Ursachen. Zum einen gibt es in den USA eine große Hitzewelle. Auch wir in Europa haben ja jetzt gerade die 2. Hitzewelle, wobei die 2., glaube ich, deutlich kürzer ausfallen wird. Aber wir erleben die Auswirkungen hier in Europa natürlich auch durch Waldbrände in Frankreich, Spanien. Und das ist auf der anderen Seite des Teichs ganz genauso. Wir haben große Hitzewellen, die Menschen leiden darunter. Im Gegensatz zu Europa sind viele Häuser mit Klimaanlagen ausgestattet. Nichtsdestotrotz in anderen Regionen, in eher nördlicheren Regionen, da sind die Klimaanlagen nicht Usus. Und insofern ist das schon eine Belastung für Natur und Mensch. Auf der anderen Seite haben die Waldbrände, die insbesondere auch in Kanada stattgefunden haben, rund ein Drittel der USA in eine riesige Rauchwolke überlagert. Das heißt, Menschen laufen wieder mit Masken rum. Ich habe es in Chicago selber live erlebt. Es war ein total irres Gefühl, dort zu sein und eine so komische Nebelwolke über sich die ganze Zeit zu haben. Und in den Medien wird schon sehr intensiv vor dieser schlechten Luftqualität gewarnt. Und Menschen werden tatsächlich aufgefordert, zu Hause zu bleiben, Fenster geschlossen zu halten, trotz Hitze. Und ich weiß, in Chicago, wo ich schon öfters war, da ist im Sommer gerade der Strand am Lake Michigan ein total beliebter Ausflugsort. Es gibt Abkühlung in dem doch eher kalten Lake Michigan. Und der war geschlossen. Man durfte nicht hin. Und das wurde auch polizeilich durchgesetzt.
Das sind schon Maßnahmen wirklich. Was wünschen sich denn die Amerikaner, mit denen du gesprochen hast? Gibt es da irgendwelche Lösungsvorschläge?
Also ich habe ganz bewusst mit vielen Menschen versucht, in Kontakt zu treten und so durch die Reihe weg und einfach ganz offen gefragt, so was beschäftigt euch und was gibt's für Themen. Und natürlich sehen sie den Klimawandel. Und auch wenn der eigene Präsident ihn nicht wahrhaben will, so ist es ein Thema, was die Menschen doch sehr bewegt. Und ich glaube, hier wird ein Gegensteuern erwartet. Was wir aber auch sehen, ist, dass auf lokaleren Ebene, sei es auf State- oder Local-Ebene, sehr wohl dieser Klimawandel erkannt wird und auch gefordert wird, dass hier Maßnahmen ergriffen werden.
Welche Maßnahmen konkret, so weit ging es dann nicht, oder?
Es geht natürlich um CO2-Ausstoß, Stichwort Öl versus erneuerbare Energien. Auch wenn Herr Trump ja alles dafür tut, damit mehr Öl gefördert wird. Drill, Baby, Drill ist sein Slogan. So sehen schon viele, mit denen ich gesprochen habe, die Notwendigkeit, den Ausbau von Erneuerbaren voranzutreiben, der im Übrigen in den USA, auch wenn wir das gar nicht so sehr in der Tagespresse vernehmen, stattfindet.
Jetzt hast du mit den Einheimischen auch über den Iran-Konflikt gesprochen. Ja, wie stehen die denn zu den Auseinandersetzungen und auch ja zu den Angriffen, die jetzt plötzlich wieder stattfinden?
Ich habe vor allen Dingen auch die Presse beobachtet und versucht, da mir ein sehr breites Bild zu verschaffen. Also von Fox News über CNN, CNBC etc. auch mal in der Tagespresse. Und was mich ein wenig überrascht hat, ist, dass es kein Frontpage-Thema war. Für uns ist das ja ein doch sehr präsentes Thema. Und das Narrativ lautet wie folgt: Es kann nicht angehen, es darf nicht sein, dass der Iran Atomwaffen besitzt. Und wenn wir das so anerkennen, dann muss etwas dagegen unternommen werden. Egal, ob wir es heute tun, in 2 Jahren, in 5 Jahren. Und natürlich sind die Begleiterscheinungen dieses Konflikts auch für die Amerikaner echt heftig. Die Preise, die Spritpreise steigen. Aber es ist eher ein gewisser Pragmatismus, den ich auch ehrlicherweise ganz interessant finde und gar nicht so verkehrt, zu sagen, wir müssen etwas dagegen tun, sei es heute oder demnächst. Also insofern, dann lass uns jetzt uns der Sache annehmen und sicherstellen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe besitzen wird.
Ja, mal gucken, wie es da so weitergeht. Aber die Folgen sind einfach, dass die Amerikaner eben leiden. Du hast die Spritpreise schon angesprochen. Die steigen und das schmerzt die Amerikaner. Ja, die können meistens nicht auf das Auto verzichten. Ja, die Entfernungen sind so groß und haben auch, ja, das Auto bedeutet den Amerikanern nun mal sehr viel. Und du hast dir selbst ein Bild gemacht. Du warst natürlich auch an der Tanke und hast Sprit getankt. Ja, da schreckt man schon, oder?
Das ist so. Also, obwohl ich nicht selber Auto gefahren bin, bin ich mal zu einer Tankstelle hingefahren. Die haben leider nicht, wie wir in Deutschland, diese großen Tafeln, wo du von weit weg erkennst, wie die Spritpreise sind. Also insofern, wir haben eine Fahrradtour gemacht und dann bin ich mit dem Fahrrad zur Zapfsäule gefahren. Und da standen dann erstaunliche 5,50 Dollar pro Gallon. Eine Gallon, das sind 3,7 Liter. Und ich erinnere mich an die Zeit, als ich in den USA war, Anfang der 2000er. Da habe ich meinen VW Golf damals immer getankt für $1 je Gallon. In der jüngeren Vergangenheit waren die Amerikaner rund 3,50 Dollar gewöhnt. Natürlich haben die größeren Autos mit den größeren Motoren, die auch mehr Sprit verbrauchen. Aber diese 5,50 Dollar, das setzt vielen schon zu. Und das macht sich im Portemonnaie bemerkbar, auch weil Amerika natürlich ein sehr großes Land ist mit großen Distanzen, wo man auch einfach mehr fährt.
Ja, genau. Und das bringt uns auch zum Thema Inflation. Also die Heizperiode, ne, die kommt ja erst noch. Und doch nochmal, um auf die Ölförderung zu kommen. Ich habe fast das Gefühl, dass die europäischen und asiatischen Staaten mehr unterm Iran-Konflikt leiden als die Amerikaner. Ja, die fördern auf Rekordniveau, exportieren viel mehr zeitweise auch auf Rekordniveau. Dennoch spiegelt das Thema Inflation die Lage wider, wie es den Amerikanern geht.
Also die Amerikaner werden keine Ölknappheit erleben, so wie es uns theoretisch drohen könnte. Einfach weil vor Ort sehr, sehr viel gefördert wird. In umliegenden Staaten wird auch gefordert. Also das ist nicht so sehr das Thema. Aber Öl wird am globalen Markt gehandelt. Das heißt, ein voll beladenes Schiff überlegt sich sehr gut, wohin fahre ich denn und lade mein Öl ab? Bleibe ich hier in den USA oder fahre ich einmal über den Atlantik nach Europa? Denn es gibt diesen einen globalen Markt und deshalb gibt es auch einen globalen Preis. Und deshalb ist auch der Preis für Öl und Rohstoffe in den USA mitgestiegen, genauso wie hier bei uns in Europa.
Häufig werden noch, Titus, ganz kurz bevor wir auf die Inflation kommen, werden in den USA die Präsidenten auch für höhere Spritpreise verantwortlich gemacht. Hast du dazu auch Stimmen gehört?
Also selbstverständlich habe ich vielen die Frage gestellt, wie sie denn zu ihrem Präsidenten stehen. Auch da war es mir wichtig, offen zu fragen und nicht Erwartungshaltung direkt zu wecken an die Antwort. Und es war unisono eine, die gesagt haben, hey, einige der Policies, der Politik, die er macht, die finden wir gut und die unterstützen wir. Aber was natürlich überhaupt gar nicht geht, ist, wie er sich verhält. Da wird so beschämt weggeguckt. Da wird sich auch klar von distanziert teilweise, sagen gewisse Ausdrücke, wie man mit Partnern umgeht, wie man mit uns Europäern als doch langjährig Verbündeten, wo ich auch diese Verbundenheit spüre, umgeht. Das geht natürlich gar nicht. Also insofern schwarz und weiß, würde ich sagen.
Ja, ja. Ich habe es eigentlich in der ersten Amtszeit ähnlich erlebt. Ja? Und dann wurde das so ein bisschen weggewischt. Ja, it's the president. Ja, dann hat man es so ein bisschen vom Tisch gewischt. Nochmal zur Inflationsrate und zur Inflation, Titus. Ja, die beträgt im Moment in den USA, zumindest im Juni war es so 3,5%. Und neben den Benzinpreisen sind eben auch die Kosten für Wohnen, Versicherungen, Lebensmittel rasant gestiegen. Die Federal Reserve, die Notenbank der USA, sieht keine Notwendigkeit, jetzt mit niedrigen Zinsen gegenzusteuern. Wir zeichnen ja heute am 30. Juli auf. Gestern hat noch mal der neue Fed-Chef Kevin Warsh gesagt, es bleibt bei den 3,5 bis 3,75%. Innerhalb der Fed aber nehmen die Sorgen zu, von wegen der höheren Inflation. Wie schätzt ihr das ein? Wie siehst du es auch in Bezug auf die nächste Zins- oder Sitzung im September? Siehst du da eine Zinserhöhung kommen?
Ja, nicht nur innerhalb der Fed, sondern auch bei den Marktteilnehmern nimmt die Sorge zu. Und es gab eine heftige Reaktion, auch gestern schon, nach dem Bekanntwerden des Ergebnisses der Notenbanksitzung. Du sagst es, der Leitzins bleibt unverändert. Aber die Sorge ist schon dort, dass die Fed gegebenenfalls nicht mehr Herr der Inflation werden könnte. Und deshalb gab es am Anleihenmarkt in den USA einen regelrechten Ausverkauf. Fallende Kurse bedeuten ja steigende Zinsen. Das heißt, gerade am langen Ende der Zinskurve sind die Zinsen massiv gestiegen. Wir liegen bei 30-Jährigen jetzt deutlich über 5%. Was sicherlich so eine sehr kritische Größenordnung ist. Und Kevin Warsh hat einen sehr anderen Führungsstil zutage gebracht. Er distanziert sich somit klar von seinen Vorgängern, nämlich er gibt keine Forward Guidance mehr, also keine Erwartungsmanagement für die Marktteilnehmer. Und er hat sehr deutlich bekräftigt, er sieht ein Inflationsziel der Notenbank von 2%. Das wurde in der Vergangenheit ein wenig aufgeweicht, dass man gesagt hat, circa 2%. Und er ist jetzt zurückgerudert und sagt, nein, wir sind nicht bei circa, sondern wir sind bei 2,0%. Und das zeigt doch sehr deutlich, dass in naher Zukunft Zinserwartungen unvermeidlich sind, um den Inflation Herr zu werden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Preise fallen. Und ich glaube, das würde nur dann passieren, wenn der Konflikt im Iran endet. Denn der hat direkten Einfluss auf die Ölpreise. Und da haben wir in den vergangenen Tagen, als die Bomben wieder geflogen sind, Preise auf einmal wieder um die $100 gesehen von vorher 80. Das heißt, hier ist ein direkter Zusammenhang. Sollten es hier wieder Friedensgespräche geben, wie wahrscheinlich das ist, einmal dahingestellt, dann würde der Ölpreis sicherlich sofort wieder unter die $80 fallen. Das hätte wieder positive Auswirkungen auf die Inflationsrate. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass in den USA weitere Zinserhöhungen demnächst erstmal unvermeidlich sind. Und jetzt wird's spannend, denn Kevin Warsh ist ja von Donald Trump in das Amt gehoben worden mit dem klaren Auftrag, nicht nur die Zinsen nicht zu erhöhen, sondern die Zinsen zu senken. Also ein Wahnsinnsspagat, und da wird sicherlich spannend sein zu sehen, wie Donald Trump jetzt mit der aktuellen Situation umgeht.
Von wegen Spagat, Titus, du hast auch mit Unternehmern über künstliche Intelligenz gesprochen, ne? Bislang begeisterte das Thema ja überall. Ebbt da so langsam in den USA die KI-Euphorie vielleicht ab, oder kommt es jetzt eben in dir, diesen Spagat zu schaffen zwischen den Auswirkungen auch, die künstliche Intelligenz und dieser Boom hat, und eben ja die Unternehmen, die da Volldampf geben? Wie siehst du das? Was hast du da gehört?
Also Spagat ist eine gute Überschrift. Lass es mich mal versuchen einzuordnen. Ich habe mit diversen Unternehmern aus sehr unterschiedlichen Branchen gesprochen, und die sagen unisono, KI ist absolut notwendig. Es wird uns effizienter, produktiver machen, und es geht gar nicht so sehr um den Aspekt, Personal abzubauen. Auch da wurde gesagt, die wichtigen Entscheidungen müssen immer von Personen getroffen werden und nicht von einer KI. Aber es hilft uns Unternehmen, effizienter zu werden. Ich habe tatsächlich mit jemandem gesprochen, der Rechenzentren in den USA selber baut. Und für den war es total, also gar nicht vorstellbar, als ich ihnen sagte, dass wenn wir hier Rechenzentren brauchen, brauchen wir Genehmigungen. Und das dauert 1 bis 2 Jahre. Das war für den, da sagt er, warum? Ja, wenn ich Land habe, dann gehört mir das, dann baue ich da ein Rechenzentrum, dann bin ich dafür selber verantwortlich, die entsprechenden Leitungen hinzubauen, und die kann ich sofort bauen, und da warte ich auf gar keinen und erst recht keinen, der mir irgendeine Lizenz geben möchte. Also null Verständnis für unsere Bürokratie. Das fand ich auch nochmal spannend, das so 1:1 in einem Gespräch zu erfahren. Ich habe in den USA schon vernommen, dass es um Ressourcenknappheit geht. Ich habe einen Gouverneur, ein Interview mit ihm im Fernsehen gesehen, der sehr klar sagt, ja, wir sind Freunde von KI, aber wenn ihr Rechenzentrum bauen wollt, große Unternehmen, dann bringt euren eigenen Strom mit, also Stromversorgung, euer eigenes Wasser für die Kühlung. Und man hat sehr sensibel darauf geguckt, dass der Bau von Rechenzentren nicht zu Nachteilen für die Bevölkerung führt. Es gibt da teilweise lokalere Stromnetzbetreiber, und wenn auf einmal der Strombedarf lokal steigt, können dort auch die Preise sehr viel dynamischer steigen als bei uns. Sodass, das ist ja wieder ein Inflationsthema, dass darauf schon sehr deutlich geachtet wurde. Tatsächlich habe ich auch eine Bewegung gesehen, dass KI doch irgendwie einzugrenzen ist und für mehr Regulierung, was ja eigentlich eher so nicht so amerikanisch ist. Und zwar war das der Gouverneur von Illinois, der gesagt hat, wir müssen die KI irgendwo eingrenzen. Ja, wir sind pro KI, aber es muss Regelungen geben. Und jüngst nach meiner Rückkehr habe ich das auch von CEOs von dem ein oder anderen Unternehmen gehört, die sich auch dafür ausgesprochen haben, nachdem ja dieser Zwischenfall dieses wohl unbewussten Hackerangriffs oder nicht gewollten Hackerangriffs von einer KI-Software war, gesagt haben, okay, vielleicht müssen wir doch über Regeln nachdenken, um langfristig gute Regeln für KI zu finden.
Jetzt finden ja die Midterm-Elections dieses Jahr statt, ne? Das sind die US-Kongresswahlen in der Mitte der 4-jährigen Amtszeit des US-Präsidenten. Alle 435 Sitze im Kongress werden neu gewählt und ein Drittel des Senats. Denkst du denn, dass KI auch ein Wahlthema ist, wenn du jetzt auch von den Politikern sprichst? Wie positionieren die sich da?
Also ich glaube weniger das Thema KI oder nicht KI, sondern eher das Thema Infrastruktur. Hat der Ausbau von neuen KI-Rechenzentren Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Da wird natürlich auch abgewogen, ja, es werden neue Jobs geschaffen, aber es könnte negative Auswirkungen für Strom, Wasserversorgung etc. haben. Also das Thema war überraschend deutlich präsent in meiner Sicht.
Jetzt natürlich die brennende Frage, was nimmst du denn als Vermögensverwalter mit aus all diesen Gesprächen, die Eindrücke, die du gewonnen hast? Was ist da so dein Fazit?
Also Fazit ist, ich erlebe ein Amerika, was eine Wahnsinnsdynamik hat. Ich erlebe ein Amerika, was in den letzten Jahren an Wirtschaftswachstum zugenommen hat, wo wir in Europa und insbesondere auch in Deutschland ja gar nicht von der Stelle gekommen sind. Diese Dynamik ist aus meiner Sicht spürbar. Alle merken, hey, es geht voran in unserem Land. Ja, es gibt Dinge, die laufen nicht so gut, aber das war gut und wichtig zu sehen. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich den Ausflug gemacht habe und das da auch live erlebt habe.
Jetzt mal ganz kurz noch zu den Unternehmensergebnissen. Das haben wir Ihnen auch versprochen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir nehmen Sie kurz mit in diese Welt. Also es geht um die Berichtssaison. Die Unternehmen öffnen die Bücher und berichten über die Ergebnisse des zweiten Quartals und geben auch einen Ausblick auf den Rest des Jahres. Titus, was fällt dir auf bei den Zahlen?
Ja, Bianca, die Zahlen fallen sehr gut aus. Per heute haben gut 30% der S&P 500 Unternehmen ihre Zahlen veröffentlicht und davon haben 86% bessere Ergebnisse veröffentlicht, als erwartet wurden. Aber vor allem steht eins hervor. 38% Wachstum des Ergebnisses im Vergleich des Vorjahres. Das heißt, der Gewinn konnte um 38% im Schnitt gesteigert werden im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist der höchste Wert seit 2021. Und da war ja das Vergleichsjahr, das Corona-Jahr 2020. Also auch nochmal ein sehr besonderes Jahr. Das ist schon extrem stark. Zudem konnten die Umsätze um 13% gesteigert werden im Vergleich zum Vorjahr. Auch das ist ein sehr, sehr starker und hoher Wert. Und vor allen Dingen, und das zeigt, glaube ich, die eindrucksvoll gute Verfassung der US-Wirtschaft, in allen 11 Sektoren, die der S&P-Index beinhaltet, hat es ein Umsatzwachstum gegeben. Das heißt, dieses Umsatzwachstum findet in der Breite statt und nicht isoliert nur bei KI-Titeln oder bei Banken oder bei Öltiteln, die natürlich derzeit von den hohen Preisen an der Tankstelle profitieren.
Und es sind wirklich starke Zahlen. Auf welche Quartalszahlen schaut ihr denn bei Portfolio Concept besonders?
Ja, also diese sehr, sehr guten Zahlen belegen die gute Stimmung an den Börsen. Und wir haben in den vergangenen Podcasts schon darüber gesprochen, wie passt es eigentlich zusammen, dass aktuell wir so viele geopolitische Herausforderungen haben, aber die Börsen weiterlaufen. Und das ist eigentlich die Erklärung. Die Ergebnisse sind sehr gut. Wenn wir auf die Ergebnisse schauen, dann schauen wir uns vor allem natürlich die Unternehmen an, die wir derzeit in unseren Depots haben, schauen dabei auf Umsatz, Ergebnis und für uns sehr wichtig, der sogenannte Free Cashflow, also wie viel Geld bleibt wirklich im Unternehmen übrig. Und schauen darauf, welchen Ausblick die Unternehmensführung für den Rest des Jahres gibt und gleichen das mit unseren Erwartungen ab. Zum anderen schauen wir auf Unternehmen, die wir auf unserer Watchlist haben, also Unternehmen, die wir derzeit nicht besitzen, die wir aber eng verfolgen, weil wir uns einen Einstieg demnächst vorstellen können. Und zu guter Letzt schauen wir auf Besonderheiten in Sektorenebenen. Also gibt es Sektoren, die besonders positiv oder negativ überraschen? Gibt es Unternehmen, die besonders überraschen? Und so etwas bietet ja auch immer mal wieder interessante Einstiegschancen, wenn nämlich dann Marktreaktionen sich entkoppeln von wirklich fundamentalen Kennzahlen. Einen Aspekt würde ich gerne noch mitgeben, und das ist nämlich der Blick nach Europa. Denn hier sind die Ergebnisse auch gut, aber bei weitem nicht so gut wie in den USA. Statt paar 80% haben knapp 50% der Unternehmen die Ergebnisse besser gemeldet als erwartet. Und das war vor allen Dingen im Sektor Energie, Technologie und Industrie sowie Banken, was jetzt alles nicht so ganz verwunderlich ist. Man sieht aber, dass hier in Europa es nicht so sehr in der Breite ankommt wie in den USA.
Und wie sehen eigentlich die Analysteneinschätzungen aus dazu? Ihr schaut euch sicherlich die auch an. Und worauf schauen denn Analysten überhaupt?
Ich würde nochmal die Frage stellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum sind denn Analysteneinschätzungen wichtig? Weil sie einen gewissen Konsens bilden, der für alle Marktteilnehmer eine Indikation ist. Das heißt, wenn der Konsens von allen Analysten von diversen Banken ist, dass ein Unternehmen 1 Milliarde Gewinn macht und jetzt das Unternehmen auf einmal nur 600 Millionen Euro Gewinn veröffentlicht, dann ist das eine große Enttäuschung für die breite Masse und würde entsprechende Kursreaktionen auslösen. Und worauf schauen die Analysten? Es geht um 3 Kennzahlen. Es geht auf der einen Seite um die Umsatzentwicklung, also wie läuft das Geschäft, welche Umsätze wurden getätigt. Dann geht es um den sogenannten Ertrag, also wie viel Gewinn oder Verlust bleibt dann in dem Quartal übrig. Und das kann man normieren, damit es vergleichbar wird mit dem sogenannten EPS, Earnings per Share, also der Gewinn je Aktie. Und das Dritte, was dann noch abgeglichen wird, ist der Ausblick. Analysten und auch wir haben Erwartungshaltungen, wie denn das Jahr 2026 für gewisse Unternehmen sich entwickeln wird, wie die Auftragslage sein wird und die Ertragslage. Und dann spielt es eine große Rolle, ob die Unternehmen sagen, wir bekräftigen unsere Ziele, die wir vielleicht schon vorher gesetzt haben, oder wir müssen diese revidieren nach oben oder nach unten.
Das sind ganz wichtige Erklärungen, Titus. Ganz lieben Dank dafür. Und jetzt auch noch die Frage, worauf schauen denn eure Kunden? Denn auch da habt ihr nachgefragt. Das war ein Aufruf während eures Sommerfestes und ihr habt viele Rückmeldungen bekommen. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, am Ende des Podcasts diesmal keine Börsenweisheit mitzunehmen, sondern eine Frage eurer Kunden. Und um welche geht's denn heute, Titus?
Eine Kundin oder ein Kunde, das weiß ich nicht so genau, hat die Frage gestellt, sind Investments in Rohstoffe, zum Beispiel auch seltene Erden, sinnvoll für mein Depot?
Ja, Titus, wie steht ihr denn als Vermögensverwalter zu Rohstoffen als Investment?
Also grundsätzlich stehen wir Rohstoffen sehr offen gegenüber und sind auch investiert. Zur Erklärung, es gibt 2 Arten, wie man in Rohstoffe investieren kann. Zum einen direkt, also man kauft den Rohstoff und partizipiert an der Preisentwicklung des Rohstoffs als ETF. Bei Rohstoffen heißt es dann ETC, Exchange Traded Commodity, aber ist vergleichbar mit einem ETF. Oder alternativ investiert man indirekt, das heißt über eine Aktie von einem Unternehmen, was mit Rohstoffen zu tun hat, zum Beispiel in der Förderung, Verfeinerung eines Rohstoffes etc. und das daran Geld verdient. Schauen wir zunächst auf die direkten Investments. Das ist relativ einfach bei Edelmetallen, weil die können physisch oder auch nicht physisch gelagert werden. Es ist sehr effizient und so kann man an dem Preisanstieg von Edelmetallen profitieren. Wir haben das in unserer Vermögensverwaltung in den letzten Jahren auch genauso umgesetzt. Wir haben eine Goldquote und konnten an dem starken Preisanstieg des Goldpreises partizipieren. Bei Energierohstoffen ist es dann schon schwieriger. Grundsätzlich funktioniert das genauso, aber man hält die Rohstoffe nicht physisch, also da liegt jetzt kein Öl rum, sondern der Preis wird abgebildet über die Terminkontrakte, denn viele oder fast alle Rohstoffe werden an Terminbörsen gehandelt. Der Nachteil davon ist, dass es die sogenannten Rollover Costs gibt. Das heißt, einen Terminkontrakt zu halten, der ja immer wieder ausläuft und verlängert werden muss, das kostet dauerhaft Geld. Das heißt, langfristig ist das reine Halten von Energierohstoffen kostspielig. Die andere Variante ist dann durch Aktien an diesen Rohstoffpreisen zu partizipieren. Einfaches Beispiel: Wenn der Ölpreis steigt, hat das natürlich direkt einen positiven Effekt auf die Energieölkonzerne, wie eine Shell, wie eine Exxon und, weil sie fördern das Öl. Das kostet gleich viel, ob der Ölpreis 60, 80 oder 100 Dollar beträgt, aber im Verkauf verdient das Unternehmen eben sehr, sehr viel Geld mehr. Was wir im Übrigen gerade heute gesehen haben, als Shell seine Ergebnisse veröffentlicht hat und den Gewinn mehr als verdreifacht hat. Jetzt zu unserer Frage der seltenen Erden, wie zum Beispiel Neodym, Praseodym. Das sind alles seltene Erden, die bekanntermaßen für Zukunftstechnologien benötigt werden. Hier dominiert China eindeutig den Markt für seltene Erden und hält entscheidende Anteile in der weltweiten Förderung. Diese Rohstoffe werden allerdings nicht an Rohstoffbörsen gehandelt und deshalb ist es schwer bis eigentlich unmöglich, hier direkt zu investieren. Man kann es machen über Minenbetreiber. Das sind dann chinesische Unternehmen, die in China an der Festlandbörse gehandelt werden, was natürlich mit sehr starken Hürden einhergeht. Insofern, obwohl wir diesen Business Case von seltenen Erden verstehen, halten wir uns hier zurück, weil es einfach wahnsinnige Hürden sind. Allerdings möchte ich den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben, dass wir auch investieren in andere Rohstoffe, Stichwort Nukleartechnik. Es ist, glaube ich, unisono bekannt, dass der Energiebedarf steigen wird wegen neuer Rechenzentren. Und in den USA ist auch ein Trend, kleine Mini-Atomanlagen mit Rechenzentren neu zu verbinden und zu bauen. Und insofern sind wir je nach Depotklasse teilweise auch in einen Minenförderer aus Kanada investiert, der tatsächlich Uran fördert.
Ja, spannend, Titus, wie ihr zu Investments in Rohstoffen steht. Und spannend auch die Fragen eurer Kunden zu erfahren oder auch der Zuhörerinnen und Zuhörer. Titus, die können euch kontaktieren, wenn Fragen aufkommen, richtig?
Bitte jederzeit. Wir freuen uns genau, Ihre Fragen hier aufzunehmen, aufzugreifen und zu beantworten. Ja, das macht es, glaube ich, nochmal besonders spannend.
Richtig. Dankeschön, Titus, für all die wertvollen Eindrücke, Erkenntnisse, die du aus den USA mitgebracht hast. Toll, dass wir daran teilhaben durften und das heute erfahren durften von dir. Und wir hören uns dann in der September-Folge wieder. Genießen Sie bis dahin schöne sommerliche und angenehme Wochen. Dir, Titus, und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Urlaub, wenn der noch bevorsteht. Tolle und erholsame Ferien.
Danke. Diesen Wünschen, Bianca, schließe ich mich sehr gerne an. Ihnen allen eine ganz schöne Sommerzeit, sei es zu Hause oder unterwegs. Und ich freue mich, im September wieder zu Ihnen sprechen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und bis bald.
Tschüss.
Das war Reden wir über Geld, der Podcast von Portfolio Concept. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.portfolio-konzept.de. Die rechtlichen und Risikohinweise sind von großer Bedeutung. Sie finden diese in den Shownotes in jeder Folge. Lesen Sie sie gerne nach.